Ob es kurz und knackig wird, weiß ich nicht. Es ist ja immer auch so eine Sache, die auf dem Hintergrund basiert. Wenn man in den großen Kirchen eine Predigt hört, dann soll sie 10 bis 15 Minuten sein. Bei den Freikirchen sagt man den Pfingstlern nach, dass sie Dauerbrenner wären und manchmal das zu sehr in die Länge ziehen würden, was ich jetzt hier im Moment schon wieder mache. Ich wünsche euch allen ein von Gott begleitetes und vom Heiligen Geist geleitetes gutes neues Jahr, weil nur wenn er in und durch uns wirken kann, wird es zum Segen für andere und sind wir auch glücklich. Ja? Ich hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, dass ich ab und an jetzt über die Sendschreiben predigen werde. Und heute ist das zweite Schreiben an die Gemeinde zu Smyrna dran. Es ist ein Schreiben in eine Situation hinein, die uns so in der Form nicht vertraut ist. Aber es ist gut, wenn manchmal unsere Erwartungen an Gott, Erwartungen an Gemeinde, auch Erwartungen an die Gesellschaft durch das Wort Gottes korrigiert werden. Denn mit der Zeit, so wenn wir leben, entwickeln sich so Gedanken vielleicht. Gott ist dafür da, dass es mir gut geht. Gott soll verhindern, dass ich krank werde. Jesus ist ja am Kreuz gestorben, damit alles gut wird. Natürlich wird alles gut. Nur auf welchem Vorstellungshintergrund das gut wird, ist doch ein anderer. Wenn alles gut meint, ich habe ein gutes Leben, habe ein gutes Einkommen, habe jetzt im Sommer wieder meinen Urlaub oder jetzt in den Winterferien und kann dann in die Sonne fliegen, wie es mir passt. Auch da muss dann Gott ein bisschen korrigierend eingreifen. Natürlich gönnt er uns das und wir dürfen das auch genießen. Aber ob das immer in unserem Leben so ist, da müssen wir uns vom Wort Gottes vielleicht auch mal eine Korrektur geben lassen und eine andere Sichtweise. Ich habe heute Morgen den Text aus der neuen Genfer Übersetzung rausgesucht, einfach deshalb, weil sie manchmal Begriffe, die wir so in unserem christlichen Jargon drin haben, versucht so zu erklären, dass sie auch jemand versteht, der nicht auf unserem Hintergrund ist. Ja? Und manchmal haben wir eine arg verklausulierte... Entschuldigt, aber das ist meinem Geburtsort geschuldet. Ja? Wir haben eine arg... geprägte Sprache, die so manch einer draußen nicht versteht. Das ist bei uns schon besser als in der Gemeinde, wo ich mich damals entschieden habe. Da wurde noch die uralte Elberfelder Übersetzung zugrunde gelegt. Und wenn man das heute liest, versteht man das teilweise auch als Mensch auf christlichem Hintergrund nicht mehr so. Ich lese also ab Vers 8 im zweiten Kapitel der Offenbarung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Jesus zeigt der Gemeinde gegenüber Empathie. Er kann mitfühlen, was der Einzelne dort durchmacht und erlebt, weil er selber gelitten hat, als er als Sohn Gottes und doch ganz Mensch in dieser Welt gelebt hat. Er sagt zur Gemeinde, ich weiß, wie es dir geht. Und dann gibt er ihnen eine Zukunftsvoraussage der besonderen Art. Ich sage bewusst nicht Prophetie, weil Prophetie beinhaltet nicht nur immer Zukunft, sondern Prophetie beinhaltet auch Weisheiten, die in Gott verborgen sind, die wir nicht sehen, die dann aber durch Gottes Wort uns klar werden. Also eine Zukunftsvoraussage der besonderen Art und dann eine unbedingte Zusage, einen Trost, der Gemeinde Sicherheit und Stärke geben soll. Das Alpha und Omega schreibt, der den Tod überwunden hat. Jesus leidet mit der Gemeinde und er stellt Tatsachen fest, auch uns heute zur Kenntnis, denn wir können das lesen. Jawohl, es gibt auch heutzutage Gemeinden, die materiell arm sind, die nicht wissen, was sie am nächsten Tag essen sollen, die Probleme haben, ihre Familie zu ernähren, die Probleme haben, überhaupt an ein Auto oder Fahrrad zu kommen. Ich weiß, wie es dir geht. Könnt ihr euch das vorstellen? Heute Morgen von Prohn 10 Kilometer zu Fuß zur Gemeinde zu gehen? Dazu noch mit einem etwas fadenscheinigen Mantel? Eigentlich nicht, ne? Uns geht's gut. Prima. Und dafür danke ich Gott, dass es uns gut geht. Aber es soll uns nicht in die Illusion reinbegeben, dass das der Normalzustand ist. Aber, und das ist bei diesem Sendschreiben, einem von zweien, wo Jesus keine Kritik an der Gemeinde übt. Er stellt fest, ihr seid reich. Er stellt fest, ihr steht in einem Glaubensstand, wo der Sohn Gottes sagt, das ist gut, das ist richtig klasse. Ihr seid reich, weil ihr erkannt habt, was euch von Gott gegeben ist. Erlösung in Jesus Christus durch sein Blut und das Festhalten. Er schreibt es in eine Zeit hinein und da hat meine Frau mal eine Arbeit drüber schreiben müssen, die eine größere Christenverfolgung erlebte als die Christenverfolgung zur Zeit Neros. Die war auf Rom beschränkt. Aber die späteren Christenverfolgungen bis hin zu denen von den Soldatenkaisern, die hat viele Christen in den Tod getrieben. Paulus sagt selber über solch einen Glaubensstand. Einmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 9 und 10. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig werden wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Nehmt den Vers mal mit nach Hause, lest ihn durch und lasst durch den Heiligen Geist das mal in euch wirken, was das für uns in unserer Zeit, in unserem Leben zu bedeuten hat. Besitz ist nicht die Bestätigung von Glauben, sondern die Treue zu Jesus Christus ist das, was Gott hoch anrechnet. Und sie stehen hier in einem Glaubensstand, verhöhnt und verleumdet von denen, die, wo man eigentlich erwarten könnte, die müssen es doch wissen. Die Juden, die haben den Messias erwartet, die wollten, dass er kommt. Und als er dann da war, war er doch so ganz anders, als es ihren Erwartungen entsprach. Sie dachten, jetzt kommt ein König, richtet Israels Großreich auf und dann geht's uns allen gut. Ich befürchte, dass irgendwann in gar nicht allzu langer Zeit vielleicht sogar auch in Deutschland mal wieder so eine Aktion aufkommt. Lass uns auf uns beschränkt sein und dann geht es uns gut. Man kopiert dann den Mann in Amerika. Das sind also Menschen, von denen man erwartet, dass sie eigentlich uns helfen sollten. Und das haben die Juden damals nicht gemacht. Die hatten vom Römischen Reich aus Freiheit zur Religionsausübung und haben dann die Christen nicht reingelassen in diesen beschützten Raum. Und wenn wir hineinschauen in die Kirchengeschichte, stellen wir fest, dass das immer wieder auch im christlichen Bereich so war. Wer hat mal über die Hugenottenverfolgung gelesen? Ich habe da so eine Buchreihe gehabt, die fängt an mit Fluch aus dem Flammen, ja, bis hin nachher zum letzten Buch, ein König verliert sein Land. Hochinteressant, was dort abläuft und da ein bisschen romanhaft aufgenommen ist. Wer kennt nicht die Verfolgung, die die Täufer erlebt haben und zu Tode gebracht wurden? Ich hatte es, glaube ich, hier schon mal erwähnt, aber es wird nicht jeder gehört haben. In Schwäbisch Gmünd, unserer vorherigen Wohnort, da gab es eine Ausgrabung und dann hat ein Massengrab gefunden und dachte, das wäre aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat man es untersucht und festgestellt, dass das ein Massengrab aus dem Mittelalter war. Und dann hat man recherchiert und da ist tatsächlich eine Verfolgung der Täufer gewesen mit Todesfolge. Ich hatte dann noch ein bisschen Kommentare gewälzt im Zuge dieser Studium über die Sache und dann war eine Geschichte drin, die kann so wahr sein, aber ich habe die Quelle außer in den Kommentaren nicht gefunden. Die Juden sollen damals sogar mit den Heiden geschrien haben, unsere Götter sind bedroht. Ja? Nicht weit zurück gab es auch in Deutschland so komische Christen, die etwas anders waren als die anderen Christen, deutsche Christen. So, also das war ein Druck von Menschen, sogar von denen, die ihnen am nächsten standen. Und wenn sie sich als Juden bekehrten, waren sie draußen. wenn das nicht genug ist, und dann kommt noch ein zweiter Unbill dazu. Gott beendet nicht die Probleme der Gläubigen. Interessant. So, wenn du mal in Problemen steckst, die geistlicher Natur sind, dann bedeutet es nicht, dass Gott dich da aufgrund deiner Gebete ganz schnell rausholt. Darf man sowas sagen? Jesus sagt, nee, da kommt noch mehr, weil etwas Geistliches abläuft. Und das kann ich mir nur erklären, auch auf dem Hintergrund von dem Buch Hiob, dass der Teufel uns und unseren Glaubensstand prüfen darf. Alles Wertvolle muss geprüft werden. Gold wird vom Goldschmied geprüft, ob es echt ist. Glaube wird von Gott geprüft, ob er echt ist. Und so wird es zugelassen, dass der Teufel in unserem Leben eingreifen darf, für eine gewisse Zeit. Hier waren 10 Tage angesagt. Ich weiß nicht, ob es symbolische 10 Tage sind oder echte 10 Tage. Das habe ich bei meinem Studium noch so nicht rausfinden können. Dass er Krieg gegen Gläubige führen darf. Man kommt ins Gefängnis, obwohl man nicht schuldig ist. Man wird im Gefängnis bedrängt und geplagt, obwohl man nicht schuldig ist. Man könnte ganz schnell rauskommen, indem man sagt, okay, Gott ist Kaiser oder Kaiser ist Gott. Aber nein, die haben durchgehalten. Und Jesus gibt den Hinweis, eure Belohnung, eure Treue wird belohnt durch den Siegeskranz. Und das heißt nicht, und ich habe extra genau geguckt, der Siegeskranz ist das ewige Leben. Also was wir auf dem Kopf mal als Kranz tragen werden. Das, was der Olympionike bekam, wenn er überwunden hat und ordentlich gekämpft hatte, das ist das ewige Leben. Uns von Gott, von Jesus Christus zugesagt. Wollen wir das hören, was der Geist der Gemeinde sagt? In einer quasselnden Welt, also mittlerweile ist mir manchmal viel zu viel, was die Leute reden. Ja? Ich habe da so eine, wir hatten eine Doku geguckt, ja? Hochinteressant, über Toilettenkultur von der Antike bis heute, wie sich das gewandelt hat. Aber was mich nervt, ist dann, ich habe das doch verstanden, ich habe es gehört, dann wird das 10-mal wiederholt und nochmal erwähnt und nochmal, bin ich eigentlich doof? Oder sind wir heute so wenig aufnahmefähig, dass wir das x-mal wiederholen müssen. Jesus sagt uns, passt auf, es ist durchaus möglich, dass es anders laufen kann, als du das denkst. Und dafür ist es notwendig, dass wir als Gemeinde in Gemeinschaft mit Gott hören. Kurze Nebenbemerkung, ab nächsten Sonntag beginnt die Allianz Gebetswoche. Ja, der Auftakt ist nächsten Sonntag hier mit Gertrud Kohle als Predigerin. Und wieder kommt hier im letzten Vers der Hinweis, es gibt Kampf, aus dem es gilt, siegreich hervorzugehen. Und der Siegeskranz, das ewige Leben, steht da in Konfrontation mit dem zweiten Tod, der dem Gläubigen nichts mehr anhaben kann. Nun, damit ihr wisst, was ist denn mit dem zweiten Tod gemeint, lese ich dann noch einen kleinen Text aus Offenbarung 20. Im 21 ist das auch nochmal erwähnt, aber ihr habt ja auch ein bisschen Zeit, zu Hause selber zu studieren. Offenbarung 20, Verse 14 und 15. Hierauf wurde der Tod und das Totenreich, gemeint ist hier tatsächlich der erste Tod, der bis jetzt uns anhaftet, bis Jesus uns dann auferstehen lässt und wir überkleidet werden mit ewigem Leben, den Siegeskranz des ewigen Lebens bekomme, dann wird dieser Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der endgültige Tod, nämlich der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist sicherlich bildliche Sprache, weil Jesus beschreibt das, was Feuersee ist, auch manchmal als extreme Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Also ein Zustand, wo keiner hinein möchte. Davor sind wir bewahrt. Wir kommen nicht ins Gericht Gottes, wenn wir im Buch des Lebens verzeichnet sind. Das wusste schon 155 nach Christus der Bischof Polycarp von Smyrna. Die Aufforderung, Christus abzusagen, hat er nicht akzeptiert. Er hat gesagt, wie sollte ich meinem König lästern, der mich erlöst hat? Wie sollte ich meinem König lästern, der mich erlöst hat? Mir kam dann noch so in die Ohren, dass manche schrien bei der Kreuzigung Jesus, wir haben keinen anderen über uns als den Kaiser. Ja? Dass Menschen mitunter grausam sind, weil sie Gott nicht akzeptieren wollen. Heute ist es bei uns so nicht denkbar, heute Nachmittag wird auch nichts passieren. Aber es kann doch sein, dass eine Zeit kommt, wo Jesus Christus, unser König, es zulässt, dass wir als Gläubige auch solche Dinge erleben. Und dann steht er dabei und schaut, wie treu ist die Gemeinde, wie überwindet sie? Und ich glaube, das ist so diese Proklamation an die geistliche Welt und auch an den Teufel. Sieh mal, trotz allem, was hier passiert, sie stehen in ihrem Glauben zu mir. Amen. Wollen wir noch einen Augenblick kurz in uns gehen und beten und wem irgendwas in den Sinn kommt, für jemanden zu beten, der kann das gerne tun. Jesus ist unser Erlöser. Ich fange an und schließe dann auch den